Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region. Wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Zurück bei Mörderische Heimat und zurück im Bundesland Bremen. Hallo und willkommen aus dem Studio zu einer neuen Episode. Folge 74 und die zweite Ausgabe aus unserem aktuellen Bundesland Bremen. Und ebenso herzlich willkommen heiße ich die Frau, die heute mit mir über einen neuen Fall sprechen wird, Lisa Cardinale.
Hallo Shaggy und hallo liebe Nachbarschaft. Ja, du sagst es, heute gibt es den zweiten Teil aus unserer Bremen-Staffel. Aber wir driften dazu in die zweite Stadt dieses Bundeslandes, nämlich nach Bremerhaven. Hier hat sich im Jahr 2001 eine Mordserie zugetragen, die wir in dieser Art bisher im Podcast auch noch nicht besprochen haben.
Ja, und vor allen Dingen als Mordserie auch erst gar nicht mehr erkannt wurde.
Das stimmt. Es zeigt, wie leicht man manchmal mit Mord davonkommen kann, wenn man in einer besonderen Berufsgruppe arbeitet und wenn dann von anderer Seite nicht richtig hingeschaut wird.
Darüber werden wir sprechen. Du hast dir den Fall näher angeschaut und wir hören jetzt erstmal von Philipp, was sich da im Jahr 2001 zugetragen hat.
Im Juni 2001 ist Udo Neubauer mit seiner Mutter zum Einkaufen verabredet. Als er jedoch das Haus der 82-Jährigen betritt, findet er seine Mutter bewusstlos in ihrem Schlafzimmer vor. Als sie wieder zu sich kommt, berichtet sie davon, dass sie überfallen wurde und der Täter sie umbringen wollte. Die Rentnerin ahnt nicht, dass sie nur eines von zahlreichen Opfern ist, jedoch das einzige, das überlebt hat.
Wir fangen diesmal wieder damit an, dass wir erstmal aufzeigen, wo wir uns genau befinden. Denn du sagtest es bereits, wir befinden uns in Bremerhaven.
Genauer gesagt im Stadtteil Wulsdorf. Zeno hatte es in der ersten Folge unserer Staffel bereits erwähnt, dass zum Bundesland Bremen auch die Stadt Bremerhaven gehört.
Genau, das ist so ein bisschen speziell in diesem Bundesland, da Bremen eigentlich in Niedersachsen liegt und Bremerhaven schon nochmal so eine Stunde mit dem Auto entfernt an der Nordsee liegt.
Und unsere Tat findet genau dort statt. In Bremerhaven im Stadtteil Wulsdorf. Das ist im südlichen Teil der Stadt, hat ungefähr 10.000 Einwohner und wurde 1947 in die Stadt Bremerhaven eingegliedert.
Wie viele Einwohner hat denn die Stadt Bremerhaven insgesamt, damit wir uns da mal ein Bild von machen können?
Aktuell hat Bremerhaven so um die 120.000 Einwohner.
Und dort wohnt unser Opfer, diese 82-jährige Frau.
Richtig. Sie heißt Martha Neubauer. Sie wohnt noch zu Hause in ihrem Haus, wird aber vom ASB bei ihren täglichen Aufgaben unterstützt.
So eine mobile Hilfe, die vorbeikommt und den älteren Menschen beim Einkaufen und im Haushalt hilft, ja?
Genau. An diesem Tag will allerdings ihr Sohn sie abholen und mit ihr einkaufen gehen. Die beiden sind verabredet. Allerdings verspätet sich ihr Sohn Udo etwas. Daher ruft er bei seiner Mutter an und will ihr sagen, dass es etwas später wird. Und nun passiert etwas Seltsames, denn als der Sohn anruft, wird am anderen Ende der Hörer des Telefons kurz abgenommen und gleich wieder aufgelegt.
Könnte ja aber auch sein, dass seiner Mutter der Hörer wieder auf die Gabel gefallen ist.
Das denkt er sich auch und ruft daher gleich wieder an, aber nun nimmt niemand mehr ab. Sohn Udo ahnt, dass da irgendetwas nicht stimmt und fährt direkt los. Er denkt natürlich nicht an einen Überfall oder so, aber dass seine Mutter vielleicht gestürzt ist.
Ja.
Er hat einen Zweitschlüssel und öffnet die Tür. Als er nach ihr ruft und seine Mutter nicht antwortet, befürchtet er das Schlimmste. Und tatsächlich, als er das Schlafzimmer betritt, liegt dort seine Mutter regungslos vor ihm.
Er denkt wahrscheinlich erst, dass es altersbedingt irgendwas passiert ist, also Herzinfarkt oder irgend sowas.
Wahrscheinlich. Er schüttelt sie und spricht sie laut an und tatsächlich, seine Mutter Martha Neubauer lebt. Schwer verletzt. Aber sie lebt.
Welche Verletzung hat sie davongetragen?
Sie hat 3 Rippenbrüche, eine Schädelprellung, Platzwunden und massive Hämatome. Aber sie kommt wieder zu sich. Und was sie nun berichtet, hätte ihr Sohn nicht im geringsten geahnt.
Martha Neubauer wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, und zwar eines ganz perfiden Gewaltverbrechens. Denn der Täter ist nicht etwa eingebrochen, sondern hat sich eines Tricks bedient. Und Lisa, wie genau sah dieser Trick aus?
Nun ja, Martha Neubauer fragt zunächst einmal ihren Sohn, wo der Kerl hin ist. Und nun begreift Udo, dass seine Mutter Opfer eines Überfalls geworden ist. Aber das ist noch nicht genug, denn sie sagt, dass sie den Mann kenne, der sie überfallen und so zugerichtet hat. Das sei ein Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes ASB, der sie schon öfter betreut hätte.
Kurz zur Erklärung. ASB ist die Abkürzung für den Arbeiter-Samariter-Bund. Die betreuen unter anderem auch ältere Menschen in der häuslichen Pflege, haben aber auch Krankenwagen und so weiter. Man sieht das immer dann außen an diesen Fahrzeugen, da steht dann ASB.
Genau. Natürlich benachrichtigt ihr Sohn daraufhin sofort die Polizei und berichtet, was seiner Mutter widerfahren ist. Und zum Glück kann Frau Neubauer auch den Mann gut beschreiben. Der Mann vom ASB ist ein sehr großer und sehr dicker Mann.
Und damit hat sie auch nicht übertrieben, denn man kommt schnell darauf, auf wen diese Beschreibung passt, nicht wahr?
Ja. Die Polizei erkundigt sich beim ASB nach einem Mitarbeiter, auf den die Beschreibung passt, und man erhält umgehend Auskunft. Es könne sich nur um Olaf Däther handeln. Ein 32-jähriger Mann, der allerdings gar nicht mehr für den ASB arbeite, sondern vielmehr gefeuert wurde.
Und das aus gutem Grund.
Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir uns Olaf Däther näher anschauen.
Okay, die Spur führt also zu Olaf Däther. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass dies auch der Täter sein wird. Was hat er denn als Beute vom Raub bei Martha Neubauer mitgenommen?
Er hat 700 Mark, damals gab es noch D-Mark, aus einer Brieftasche mitgenommen. Dazu hat er noch eine Geldkassette aufgebrochen, in der sich 3000 Mark befanden.
Aber er hat Martha Neubauer leben lassen, oder war das nicht so geplant?
Das ist eine gute Frage, bei der es später vor Gericht auch unterschiedliche Interpretationen geben wird. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Tathergang an und auch die anderen Fälle, von denen ich noch berichten werde. Und dann kann sich jeder ein eigenes Bild davon machen.
Du sagst es schon, die anderen Fälle. Denn es stellt sich heraus, dass dies nicht die erste Tat dieser Art war, die Olaf Däther begangen hatte.
Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Und das Muster seines Vorgehens war immer gleich. Er verschaffte sich Zutritt zu den Wohnungen seiner Opfer, indem er vorgab, dass er irgendetwas überprüfen müsse.
Was gab er davor, weshalb er da war?
Mal war es der Notruf, der angeblich nicht funktionierte, mal die behindertengerechte Einrichtung, die man mal checken müsse. Und man ließ ihn ein, weil man ihn ja kannte.
Alle Opfer waren ehemalige Kunden von ihm oder Kundinnen, die er in der häuslichen Pflege betreut hatte. Zudem sind solch hochbetagte Damen, die in der häuslichen Pflege betreut werden, häufig alleinlebend und freuen sich über jeden Besuch. Einsamkeit ist hier ein Thema.
Richtig. Lass uns gerne mal anschauen, wie er es im Fall Martha Neubauer angestellt hat, um in die Wohnung zu gelangen.
Gerne.
Es ist gegen 9 Uhr morgens, als es an der Tür von Martha Neubauer klingelt. Sie öffnet die Tür und vor ihr steht Olaf Däther. Er gibt an, dass er überprüfen müsse, ob man bei ihr nicht ein behindertengerechtes Bad einbauen könne. Zunächst winkt Martha Neubauer dankend ab, sie brauche kein neues Bad, sie käme noch gut mit dem alten zurecht.
Aber damit gibt sich Olaf Däther nicht zufrieden.
Er sagte, er müsse das inspizieren. Also geht man in ein gemeinsames Bad und Däther stellt fest, dass die Wanne viel zu tief sei. Naja, denkt sich Martha Neubauer, wenn er das sagt und sie ein neues Bad bekommen könnte, dann wäre das vielleicht ja doch nicht so schlecht. Sie gehen in die Küche, um alles Weitere zu besprechen.
Aber in der Küche kommen sie nicht an, denn er fällt die alte Frau nun von hinten an.
Ja, er legt ihr von hinten die Hand über den Mund. Doch Martha Neubauer schafft es, die Hand zunächst wegzuschlagen und fragt, was das soll. Olaf Däther antwortet, das ist ein Überfall. Im Anschluss zerrt er sie in ihr Schlafzimmer und presst ihr Gesicht ins Kopfkissen. Die 82-Jährige ringt nach Luft und ruft ihm zu, Jungchen, nimm das Geld und geh, du tust mir ja weh.
Und Olaf Däther ist nicht zimperlich. Vielleicht sollten wir nochmals auf seine Körperlichkeit zu sprechen kommen. Wir wissen, er ist groß und schwer. Wie groß und wie schwer ist er denn?
Olaf Däther ist 1,93 groß und wiegt 130 Kilogramm. Wir können uns also vorstellen, dass die 82-Jährige keine Chance hatte.
Und diese Körperlichkeit setzt er ein. Er drückt sein Opfer mit dem Gesicht ins Kissen und will wissen, wo das Geld versteckt ist.
Und Martha Neubauer sagt ihm, wo er es findet. Nämlich in einem Geldbeutel im Besenschrank und in einer Geldkassette, die er mit einem Schraubenzieher aufbricht.
Doch damit er in Ruhe suchen kann, bringt er Martha Neubauer zunächst zum Schweigen.
Ja, er drückt sie so lange tief in das Kopfkissen, bis sie keinen Mucks mehr von sich gibt. Sie verliert das Bewusstsein. Ob Olaf Däther denkt, dass sie bereits tot sei oder ob er später nochmal zu ihr zurück ins Schlafzimmer kommen will, um sie dann eventuell umzubringen, weiß man nicht, denn er wird nun gestört.
Udo, der Sohn, ruft an.
Genau. Warum er den Hörer abnimmt und wieder auflegt, kann man nur spekulieren. vielleicht eine Übersprungshandlung. Jedenfalls packt er seine Beute und einen Schraubenzieher, mit dem er die Geldkassette geöffnet hat, in einen Plastikbeutel und flüchtet.
Das muss er auch, denn Udo ist bereits auf dem Weg zu seiner Mutter und ja, findet sie im Schlafzimmer. Soweit bis dahin. Die Polizei wird verständigt und durch die Aussage von Frau Neubauer führt die Spur zu Olaf Däther. Kann man ihn denn auch gleich festnehmen?
Recht zügig. Am gleichen Abend nimmt man ihn in seinem Auto fest. Dort findet man unter der Fußmatte auch einen Teil des geraubten Geldes. Aber nicht alles, denn er hat einen Großteil bereits ausgegeben. Darauf komme ich am Ende nochmal zurück, wenn es um seine Motivation geht. Ich würde aber gerne nun erstmal davon erzählen, wer Olaf Däther ist und wie es zu den anderen Taten kam. Denn dies war nur die Spitze des Eisbergs.
Olaf Däther ist ein Mörder. Ein Mehrfachmörder sogar.
Ja.
Ja, dann leg mal los. Was ist Olaf Däther für ein Mensch? Ein Mensch, der alte, hilfsbedürftige Menschen überfällt und ermordet.
Ja, dazu schauen wir uns mal an, wo er herkommt und wie sein Lebensweg bis dahin verlief. Olaf Däther kommt am 25. September 1969 in Bremerhaven zur Welt. Seine Mutter Veronika heiratet bald nach seiner Geburt jedoch einen anderen Mann.
Ah, okay. Aber den neuen Mann kennt er also quasi seit seiner Geburt als ja, Vaterfigur.
Ja. Seinen leiblichen Vater hat Olaf Däther nie kennengelernt. Alfred Däther, so heißt der neue Mann an der Seite seiner Mutter, adoptiert den Jungen. Übrigens sind beide Elternteile auch krank. Seine Mutter Veronika hat MS und ist daran auch erblindet. Und Alfred Däther ist schwer herzkrank und nierenkrank. Mhm. Also alles keine einfachen Umstände.
Verstehe. Aber ist denn der Stiefvater gewalttätig? Oder anders, wächst Olaf in einem gewalttätigen Haus auf, sodass das Auswirkungen haben könnte?
Das kann man nicht sagen. Alfred Däther hat sich zum Krankenpflegehelfer umschulen lassen und arbeitet in diesem Beruf. Olaf selbst wächst als ganz normaler Junge in relativ stabilen Verhältnissen auf. Es ist jetzt kein Rock'n'Roll-Leben, aber seine Mutter und sein Stiefvater versuchen alles, um ihm eine gute Kindheit zu ermöglichen.
Also Schule, Ausbildung und so weiter.
Genau, genau. Ja, er macht seinen Realschulabschluss und will dann auch Krankenpfleger werden.
Das wäre heute wohl anders. Man sucht ja überall händeringend nach Pflegekräften.
Ja, das stimmt, das stimmt. Jedenfalls entschließt sich Olaf Däther dann dazu, zunächst zur Bundeswehr zu gehen. Er verpflichtet sich für 8 Jahre und lässt sich dort zum Sanitäter ausbilden.
Das ist nicht dumm. Also das geht ja schon mal in die Richtung und wenn er dann aus dem Dienst ausscheidet, kann er das sicher nutzen, um seinen Wunschberuf zu bekommen,
genau.
Um da einzusteigen.
Ja? Ja, genau. Das ist auch sein Plan. Er bleibt dann, wie gesagt, erstmal 8 Jahre beim Bund in Cuxhaven, Altenwalde. Hier wird allerdings etwas weiteres klar. Olaf Däther hat ein gesteigertes Geltungsbedürfnis. Ihm ist es wichtig, dass er angesehen wird.
Was beim Bund in höheren Dienstgraden ja nichts Außergewöhnliches ist. Hat er denn einen höheren Dienstgrad?
Ja, also er schafft es immerhin zum Oberfeldwebel und hat einige Untergeordnete. Das gefällt ihm. Aber nach 8 Jahren scheidet er aus. Hat aber nun durch seine Dienstjahre Anspruch auf eine Ausbildung, die von der Bundeswehr übernommen wird.
Das heißt, sein Wunsch als Krankenpfleger zu arbeiten könnte sich nun erfüllen.
Und das tut es auch. Wir sind jetzt im Sommer 1997. Da macht er eine Ausbildung am Stadtkrankenhaus in Cuxhaven. Und die Ausbildung macht er so gut, dass er auch dort übernommen wird.
Das klingt für mich jetzt erstmal so, dass sein Leben in recht geordneten Bahnen verläuft. Seinen Job macht er auch gut. Was bringt ihn von diesem Weg denn ab?
Da kommen so 1-2 Dinge zusammen. Zunächst einmal gebe ich dir recht. Alles klingt ganz geordnet. Er heiratet im Mai 1999 sogar eine Krankenschwester und sie ist Mitglied in der Neuapostolischen Kirche und die Regeln dieser Gruppe sind sehr streng.
Ist Olaf Däther denn kirchlich aktiv oder ist er denn überhaupt gläubig?
Nö, eigentlich nicht. Er ist evangelisch getauft, aber das war's auch schon mit dem Thema Kirche bislang. Aber nun wird er zum treuen Kirchgänger und überlegt sogar, ob er nicht Prediger werden sollte, so wie sein Schwiegervater.
Vielleicht gefällt ihm einfach auch das Ansehen, was ein Prediger genießt. Also würde ja zu ihm passen.
Ja, das stimmt. Ja. Ansehen ist ihm, wie gesagt, sehr wichtig. Auch ein Grund, warum er über seinen Verhältnissen lebt. Olaf Däther häuft immer mehr Schulden an. Sein Hobby sind teure Autos. Er liest sich einen Range Rover und einen Audi A4.
Ohne mich jetzt im Gehaltsgefüge von Krankenpflegekräften besonders auszukennen, so viel verdient man doch jedenfalls nicht, oder?
Nee, also er kann die Raten auch nicht mehr bedienen. Zumal auch Geld für eine neue Wohnung und teure Möbel ausgegeben wird.
Und seine Frau?
Die weiß von all dem nichts.
Das heißt, sie weiß auch nicht, dass ihr Mann eigentlich pleite ist und er nun dringend Geld braucht?
Davon ahnt sie nichts. Ah. Aber es fliegt schließlich auf und sie trennt sich von ihm.
Wie lange waren sie verheiratet?
Nicht lange, das Ganze ging nur ein Jahr. Und jetzt rutscht ihm alles ein wenig weg. Denn kurz darauf verliere er auch seinen Job im Krankenhaus. Und das nicht, weil er keinen guten Job macht, sondern weil er in Verdacht gerät, Patienten bestohlen zu haben.
Aber nur ein Verdacht?
Mhm. Was aber wohl mehr daran liegt, dass der Arbeitgeber kein großes Ding draus machen will, weil es ja auch kein gutes Licht auf die Klinik wirft, wenn das groß und breit mit Anzeige und allem drum und dran irgendwie breitgetreten wird.
Klar. Aber er verliert seinen Job.
Ja. Es wird ein Auflösungsvertrag aufgesetzt und fertig. Das war aber noch nicht alles, denn um seine immensen Kosten irgendwie zu decken, hatte Olaf Däther auch noch einen Nebenjob bei einer Tankstelle angenommen. Und auch da fliegt er nun raus, weil auch hier Geld abhanden gekommen ist.
Ja, das zeigt ganz deutlich, wie sehr er unter finanziellem Druck zu stehen scheint.
Definitiv. Aber diesmal kommt es zu einer Anzeige. Es sind 2000 Mark aus einem Safe verschwunden und Olaf Däther wird schließlich zu einer Strafe von 600 Mark verurteilt.
Das heißt aber auch, es gab eine Verhandlung und er wurde schuldig gesprochen.
Das steht so nun in seiner Akte. Mhm. Er beteuert zwar immer gegenüber seinen Eltern seine Unschuld, dass er das nicht gewesen ist, aber auf einem Überwachungsvideo ist alles ganz genau zu sehen.
Was das Ganze ja noch schlimmer macht. Das eine ist ja, dass du geklaut hast. Nicht cool, aber das ist auch nicht der Weltuntergang. Aber dass du dann noch deine einzigen Vertrauten anlügst und somit nicht nur deinen finanziellen, sondern auch deinen persönlichen Kredit verspielt hast, das ist richtig übel.
Und dennoch helfen ihm seine Eltern, wo sie nur können. Zunächst einmal zieht er zu ihnen ganz in die Nähe, und zwar in die Bütteler Straße in Bremerhaven-Lehe. Auch hier müssen die Eltern öfters finanziell aushelfen, wenn die Miete mal wieder nicht überwiesen werden kann oder ähnliches.
Er wohnt also wieder allein in einer Wohnung. Seine Jobs sind weg, seine Frau auch, aber Geld gibt er immer noch gerne aus. Große Wohnung, dicke Autos oder wie stelle ich mir das vor?
Wohnung nein, das ist eine kleine Wohnung in einem Hochhaus, aber sein Hobby mit den Autos geht er immer noch nach. Und es gibt nun auch einen Faktor, der finanziell hinzukommt und der ihn weiter in den Ruin treiben wird.
Ein weiteres teures Hobby.
Naja, als Hobby würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber es wird sehr kostspielig. Im Rotlicht lernt er nun die Prostituierte Silvia R. kennen. Und die besucht er immer wieder. Für ihn fühlt es sich bald wie eine Beziehung an. Und er sagt ihr, dass sie doch bitte nicht mehr anschaffen gehen soll. Er würde genug verdienen.
Ja, was nicht stimmt. Wir wissen ja, er ist arbeitslos.
Ja. Wobei er nun eine neue Anstellung findet. Und zwar beim ASB, beim Arbeiter-Samariter-Bund.
Das fatale Geschäftsverhältnis nimmt hier seinen Anfang.
Könnte man so sagen. Es ist November 2000, also ein knappes halbes Jahr vor den Vorfällen. Da tritt er seinen Dienst als stellvertretender Pflegedienstleiter beim ASB an. Seine Vorstrafe verschweigt er und sein Chef ist zunächst auch angetan von ihm und seiner Arbeit.
Rein von seinen Arbeitsfähigkeiten scheint er auch ein guter Pfleger zu sein. Da gab es keine Beschwerde, oder?
Nein, im Gegenteil, man schätzt ihn. Aufgrund seiner Größe nennen viele seiner Kunden ihn liebevoll Teddy, weil er aufgrund seiner Körperlichkeit so knuffig ist. Er ist auch meist höflich und freundlich und sein Chef kann nichts Schlechtes an seiner Arbeit finden. Er arbeitet sogar oft freiwillig länger.
Nun wissen wir ja, dass er nicht nur Schulden anhäuft, sondern auch noch eine kostspielige Liaison mit Silvia R. eingegangen ist. So viele Überstunden kann er wahrscheinlich aber gar nicht leisten, um das alles zu tilgen, oder?
Ja. Und auch hier hat er es nicht mit der Ehrlichkeit. Seinen Eltern sagt er, dass seine neue Freundin als Sparkassenangestellte arbeitet und ihr schwindelt er vor, dass er 10.000 Euro im Monat verdienen würde und einen eigenen Pflegedienst leiten würde.
Aber ist sie denn auch so in ihn verliebt, wie er in sie? Oder bildet er sich da wieder etwas ein, was nicht real ist?
Eher das Zweite. Ja. Silvia R. hat einen 3-jährigen Sohn und sieht Olaf als sichere Einnahmensquelle, mit dem sie gut Geld verdienen kann. Später im Prozess wird sie sagen, dass sie für einen Kunden so ziemlich alles sein könnte, was er will. Solange er zahlt. Das sei schließlich ihr Job.
Hart für Olaf Däther, aber sie hat natürlich nicht Unrecht. Aber Olaf Däther scheint ja wirklich zu glauben, dass die beiden ein Paar sind, wenn er seinen Eltern von ihr erzählt.
Und er will sich natürlich bestmöglich verkaufen und Silvia R. beeindrucken. Wir erinnern uns an die Geltungssucht bei der Bundeswehr. Wie krass ist das dann wohl erst im Privaten?
Wir halten fest, er möchte etwas Besseres darstellen. Und dafür benötigt er natürlich Geld. Sehr viel Geld.
Ja, denn er bestellt sich nicht nur ein neues teures Auto für 80.000 Mark, sondern bucht auch eine Karibik-Kreuzfahrt für sich und Silvia. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Und diesen Spruch setzt er nun um.
Zunächst aber dadurch, dass er bei seinen Fahrten zu den betreuenden Pflegebedürftigen Geld unterschlägt.
Wie das? Also beklaut er die da schon?
Nee, er hat eine Schwachstelle im System der ASB ausfindig gemacht, denn die Mitarbeiter müssen bei ihren Fahrten auch immer gleich die Rezeptgebühren der Kunden bar mitnehmen. Die werden dann gesammelt und bei der Apotheke abgegeben. Darauf beliefern die Apotheken dann den ASB mit den nötigen Medikamenten. Und Olaf Däter behält diese Rezeptgebühren für sich.
Aber das fliegt doch irgendwann auch auf oder gleicht die fehlenden Beträge irgendwie aus, oder?
Nee, das tut er nicht. Und Ende Mai 2001 beklagt sich ein Apotheker genau darüber, dass ja die Rezeptgebühren seit einiger Zeit nicht bei ihm ankommen würden. So seien schon 2000 Mark überfällig. Und natürlich kann man den Schuldigen schnell ausfindig machen.
Olaf Däter.
Man schaltet die Polizei ein und kündigt ihm fristlos. Erst jetzt erfährt der Chef, dass sein Mitarbeiter bereits wegen ähnlicher Vergehen seinen letzten Job verloren hatte.
Wir wissen nun, dass Olaf Däter ein Mensch mit großer Geltungssucht ist und bei seinen Jobs Geld unterschlägt und stiehlt. Aber ein Mörder ist er nicht. Zumindest bisher.
Das wird sich nun ändern. Zunächst wird er am 5. Juni bei der Polizei vorgeladen und wird dort vernommen. Er bestreitet aber alles. Das kennen wir ja bereits.
Ja, schuld sind immer die anderen.
Ja, so in etwa. Wir sind also am 5. Juni angekommen. Er sitzt auf der Polizeiwache und darf diese nach seiner Vernehmung aber wieder verlassen. Und noch am gleichen Tag begeht er seinen ersten Mord.
Was? Echt? Noch am gleichen Tag?
Ja. Der Druck scheint nun so groß, dass er es nur noch einen einzigen Ausweg sieht. Er überlegt noch, ob er nicht noch eine Tankstelle überfallen könnte oder vielleicht eine Bank. Aber da scheint ihm das Risiko zu groß. Die pflegebedürftigen Rentner scheinen ihm eine leichtere Beute zu sein.
Womit er ja leider auch recht behält. Fast wehrlos, keine Zeugen, ein einfacher Gang, um schnell an Geld zu kommen.
Zumal er seine Spuren verwischen wird und auch Kommissar Zufall helfen wird.
Dann kommen wir doch erstmal zu seiner ersten Tat. Wie spielt sie sich ab und wer ist das Opfer?
Die Dame heißt Lisbeth Negler. Sie ist 87 Jahre alt und verwitwet. Sie ist eine ehemalige Sparkassenangestellte und hat insgesamt 2 Kinder und 4 Enkel.
Ist sie denn sehr pflegebedürftig?
Eigentlich nicht. Es ist ja häufig so, dass die häusliche Krankenpflege eher morgens zum Anziehen vorbeikommt und abends beim ins Bett gehen zur Hand geht. Den Rest des Tages meistern die zu Betreuenden ja oft ganz gut selbst.
Und das ist auch hier der Fall?
Ja. Jeden Morgen kommt der Altenpflegedienst und hilft ihr dabei, ihre Stützstrümpfe anzuziehen. Und Olaf Däter war öfter bei Lisbeth Negler, um ihr zu helfen. Doch diesmal ruft er sie vorher an.
Wir wissen ja, dass er seinen Job gar nicht mehr hat.
Richtig. Er ruft sie an und sagt ihr, dass er am Abend vorbeikommen würde, weil etwas mit ihrem Hausruf nicht in Ordnung sei. Der Hausruf ist so ein Notrufsystem, falls irgendwas passieren sollte, wenn man mal irgendwie alleine ist und man Hilfe braucht oder so.
Ja, oftmals so ein einzelner Knopf, wo dann direkt in einer Dienststelle ein Alarm ausgelöst wird, der anzeigt, wo man hinfahren muss.
Genau. Olaf Däter kommt nun also, wie angekündigt, abends dort bei Lisbeth Negler an. Sie lässt ihn rein und er fummelt an dem Hausruf herum. Zufrieden stellt er es irgendwann wieder ab und sagt, dass es jetzt wieder funktionieren würde. Lisbeth Negler ist dankbar und man überlegt, ob man nicht auch im Schlafzimmer einen weiteren Notruf anbringen könnte.
Ich ahne Fürchterliches.
Kaum, dass Lisbeth Negler ihm den Rücken zudreht, wird sie von hinten gepackt und ihr die Hand über den Mund und Nase gedrückt. Interessant hier, bei all seinen Taten zieht sich Olaf Däter einen Frottee-Strumpf über seine Hand.
Warum das? Wegen der Spuren?
Nee, er ekelt sich einfach vor dem Speichel alter Menschen.
Ach was.
Ja, das wird so eine Art Markenzeichen von ihm. Jedenfalls presst er so lange seine Hand über ihren Mund, bis sie nicht mehr atmet. Dann geht er ins Wohnzimmer. Er kennt sich aus und weiß, wo Geld zu finden ist. Aus einem Sideboard entwendet er 200 Mark, aus einer Handtasche weitere 100 Mark.
300 Mark. Und dafür tötet er zum ersten Mal.
Im Anschluss verwischt er seine Spuren und legt Lisbeth Negler in ihr Bett und deckt sie zu. Am nächsten Morgen wird sie dann von der Pflegerin, die sie morgens besucht, tot aufgefunden. Aber, und nun kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil dieses Falls. Der Arzt, der den Totenschein ausstellt, entgehen die Hinweise auf den gewaltsamen Tod.
Ach nee, oder? Also.
Doch, ja. Er kreuzt auf dem Totenschein keine besonderen Umstände an. Und der Mord an Lisbeth Negler wird als natürlicher Tod eingestuft.
Ich bin jetzt kein Experte, aber wir haben in vielen Fällen doch schon davon gehört, dass bei Ersticken doch ganz typische Muster auftreten, die gut zu erkennen sind. Diese typischen Punkte in den Augen, also so Einblutungen und so weiter.
Ja, du hast ganz recht. Und die punktförmigen Einblutungen in den Augen, Bindehäuten und im Gesicht wären auch gut zu erkennen gewesen. Aber der Arzt hat einfach nicht richtig hingeschaut.
Klar, wenn man zu einer pflegebedürftigen Frau nach Hause gerufen wird, die über 86 Jahre alt ist, geht man doch auch nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Aber dennoch, ich meine, wofür macht man denn diese Leichenschau?
Absolut richtig. Ja. Und wir werden leider noch sehen, dass das anscheinend kein Einzelfall ist. Denn nur 2 Tage später, am 7. Juni, kommt in Bremerhaven, Gestemünde, eine weitere Frau ums Leben.
Erzähl.
Um 10 Uhr morgens betritt Olaf Däther das Haus in der Elbstraße 48. Er klingelt an der Tür von der 85-jährigen Margarete Michaelis. Sie öffnet und lässt das bekannte Gesicht zu ihr in die Wohnung.
Und auch hier wird sein Opfer keine Chance haben.
Dass wir von den Taten wissen, beruht übrigens auf den späteren Aussagen von Olaf Däther. Von daher müssen wir vielleicht einige Dinge immer mit Vorsicht genießen. Das ist hier nicht anders. Angeblich gibt sie Olaf Däther 850 Mark dafür, dass er im Schlafzimmer ihre Waden massiert.
Das klingt etwas suspekt, oder?
Vor allen Dingen, wenn man den weiteren Erklärungen lauscht. Nachdem er ihr ausgeholfen habe, hätte Margarete Michaelis damit gedroht, dass sie laut schreien würde, wenn er sie nicht küssen würde.
Was? Also ich weiß nicht, gerade wenn man vom ersten Mord weiß, klingt das doch sehr konstruiert.
Ja, wir lassen es mal so stehen und machen uns unsere eigenen Gedanken. Was relativ unstrittig ist, ist das weitere Vorgehen. Denn Olaf Däther nimmt ein Kissen und presst es der 85-Jährigen auf das Gesicht. Und zwar 5 Minuten lang. Dann deckt er sie zu. Sie ist dabei vollständig angezogen. Olaf Däther verlässt das Haus, wurde aber bereits beim Eintreten von Nachbarn gesehen. Man findet ihre Leiche und entdeckt diesmal auch einige Spuren, die seltsam wirken. Zudem die Frage, warum sie komplett angezogen im Bett lag. Aber es folgt hier nun das Unglaubliche. Bei der Obduktion am nächsten Tag stellt man keine Auffälligkeiten fest und die Todesursache wird mit akutem Herzversagen festgestellt.
Das gibt's doch nicht. Selbst bei der Obduktion übersieht man das. Das wirft also kein gutes Bild auf die Ärzteschaft.
Finde ich auch. Erst später, nachdem alles auffliegen wird, wird man noch eine zweite Obduktion durchführen, bei der man dann anhand des Lungengewebes feststellt, dass Margarete Michaelis erstickt wurde. Und jetzt ist Olaf Däther wie entfesselt. Vielleicht denkt er auch, dass ihm nichts passieren kann.
Es ist ja auch fast der perfekte Mord. Personen, bei denen man einen Tod nicht anzweifelt und deren Ableben man per se nicht richtig untersucht. Aber dazu muss er sich keinen gewaltsamen Zutritt zu den Wohnungen verschaffen. Also eigentlich perfekt.
Nahezu, ja. Und deswegen bringt er am 10. Juni die nächste Frau um.
Krass.
Es handelt sich dabei um die 83-jährige Helene König. Olaf Däther besucht die zierliche Frau angeblich, um sich nach ihrer Gesundheit zu erkundigen. Er kennt Helene König ebenfalls bereits von seiner Tätigkeit bei der ASB, wodurch sich das Opfer auch nichts dabei denkt, als das vertraute Gesicht plötzlich vor ihrer Tür steht.
Das ist ja das Perverse an diesen ganzen Taten. Die Opfer ahnen ja nicht, dass sie ihrem Mörder die Tür öffnen. Wird das auch eine Rolle beim Prozess spielen?
Durchaus. Es geht hier um die Arg- und Wehrlosigkeit. Das ist definitiv ein entscheidender Faktor.
Okay, dann mach aber erstmal weiter. Wir sind bei Frau König. Was wissen wir über die alte Dame?
Sie ist 83 Jahre alt, 1,51 klein und wiegt auch nur 45 Kilogramm. Also eine wirklich zierliche Person. Sie hat ihr ganzes Leben gearbeitet. Erst im Mischwarenladen ihres Vaters, dann als Putzfrau und Haushälterin. Jetzt ist sie zu Hause und auf Hilfe des ASB angewiesen, da sie sich den Oberschenkelhals gebrochen hatte.
Und Däther weiß um die Situation und nutzt sie aus.
Er ist diesmal sogar noch direkter. Kaum in der Wohnung fällt er über die kleine Frau her. Er zerrt sie, wie die anderen Opfer zuvor, auch ins Schlafzimmer und wirft sie auf das Bett. Dann presst er ihr Gesicht in die Bettdecke und will wissen, wo sie ihr Geld hat. Als er es gesagt bekommt, drückt er ihr Gesicht wieder in die Bettdecke, bis Helene König tot ist. Dann dreht er sein Opfer auf den Rücken, wischt die Türklinken ab und verlässt die Wohnung.
Welche Beute macht er diesmal?
230 Mark.
Wahnsinn. Ich ahne schon, was der Arzt wieder feststellen wird. Natürlicher Tod.
Ja. Keine besonderen Auffälligkeiten. Herzversagen.
Es ist nicht zu glauben. So kann es natürlich munter weitergehen mit den Morden in Bremerhaven.
Und genau das tut es auch. 2 Tage später ist Olaf Däther wieder auf seiner Tour. Und diese Tat wird, zumindest gefühlt, auch die brutalste Tat werden.
Okay.
Sein Opfer ist diesmal die 85 Jahre alte Lieselotte Schwarz. Sie wohnt in der Boschstraße 11 und ist noch recht rüstig für ihr Alter. Als Olaf Däther über sie herfällt, erfährt er Widerstand. Lieselotte Schwarz wehrt sich und will nicht sagen, wo sie ihr Geld hat. Däther versucht, die Frau zu bändigen. Er drückt ihr Gesicht fest in das Bettzeug und setzt sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihren Rücken.
130 Kilo, das ist ja das Gewicht von ihm.
Ja. Er versucht ihr mit aller Gewalt das Leben aus ihrem Leib zu pressen.
Furchtbar.
Allerdings wird er diesmal gestört. Es klingelt an der Tür. Däther sieht hinunter zum Parkplatz und sieht das Auto einer ehemaligen Kollegin vom ASB. Sofort packt ihn die Angst, denn der Pflegedienst hat oft einen Zweitschlüssel für die Wohnung, für Notfälle. Olaf Däther flüchtet in dem mehrstöckigen Gebäude 2 Stockwerke nach oben und versteckt sich.
Und die ASB-Pflegerin, kommt sie rauf?
Nein.
Okay.
Sie geht zurück zum Auto und fährt wieder. Olaf Däther ist das aber zu heiß und flüchtet, ohne dass er Beute gemacht hat.
Und Lieselotte Schwarz?
Die ist tot. Und jetzt kommt's wieder. Die Verletzungen, die Lieselotte Schwarz hat, sind so frappierend, dass später ein weiterer Arzt sagen wird, dass es beim Öffnen der Leiche aussah, als wäre ein Panzer über die alte Frau gerollt.
Krass.
Der komplette Brustkorb der Rentnerin ist unter dem Gewicht von Olaf Däther eingebrochen und kollabiert. Dazu ist auch ihre Wirbelsäule 3-fach gebrochen. Wie du schon sagtest, 130 Kilo sind mit aller Gewalt über sie hergefallen. Und was macht der Arzt bei der Leichenschau?
Er kreuzt doch nicht natürlicher Tod an?
Genau das.
Da wird man tatsächlich etwas sprachlos.
Ja. Kannst du noch? Denn einen Mord hätten wir noch.
Okay, leg los.
Okay. Wir haben nun den 14. Juni.
Das ist der Tag, an dem er Martha Neubauer überfallen hat und die überlebte, weil ihr Sohn Udo rechtzeitig zur Hilfe kam.
Genau. Ja. Aber vorher war Olaf Däther noch woanders unterwegs.
Am gleichen Tag.
Bereits morgens um 8.30 Uhr klingelt es an der Tür von Anneliese Kaune. Eine 89-jährige Frau, Mutter von 4 Kindern und 11 Enkeln. Eine ebenfalls zierliche Frau. Ich will gar nicht mehr so tief ins Detail gehen, denn das Muster ist klar. Olaf Däther verschafft sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung und überwältigt die Rentnerin. Auch Anneliese Kaune wehrt sich, verrät nicht, wo das Geld ist. Däther wird ungeduldig. Er weiß, dass die Pflegerin bald kommen muss. Er tötet die 89-Jährige, wischt dann wieder die Türklinken ab und haut ab.
Es ist auffällig, dass er immer getriebener, immer verzweifelter scheint. Sonst wäre er nicht noch am gleichen Tag zur Martha Neubauer gefahren.
Ja, direkt im Anschluss. Er fährt von einem Tatort zum nächsten.
Sein Druck, schnelles Geld zu bekommen, wird immer größer. Klar, er hat diese Kreuzfahrt gebucht, ein teures Auto bestellt und keine Kohle und ja auch keinen Job.
Du sagst es.
Okay, von dem Überfall auf Martha Neubauer haben wir schon gehört. Und auch, dass er bald darauf geschnappt wird. Du wolltest aber noch von seinem Tag berichten, bis er geschnappt wird.
Richtig.
Ja.
Denn auch das zeigt seine ganze Abgebrühtheit. Oder sagen wir besser, wie sehr er sich von den eigenen Taten distanziert hat. Niemand merkt ihm etwas an. Weder Silvia R. noch seine Eltern. Die sind sich übrigens sicher, dass er sie irgendwann auch umgebracht hätte.
Verrückt.
Ja. Also nachdem er Martha Neubauer überfallen hat, trifft er sich mit Silvia R. und lädt sie zum Essen ein. Dann spendiert er ihr einen Friseurtermin und schenkt ihr zudem noch 1500 Mark.
Kein Gewissen. Niemand merkt, dass er gerade 2 Rentnerinnen überfallen und die eine ermordet hat.
Es geht noch weiter. Gegen 17 Uhr bucht er für sich und Silvia R. auf dem Sportflughafen Nordholz einen Rundflug nach Helgoland. Kosten 285 Mark plus 12 Mark Trinkgeld. Also 270 Mark. Die beiden verbringen also einen sehr amüsanten Tag miteinander. Und das, obwohl diese Hände, die gerade den Betrag bezahlen, zuvor gemordet haben.
Aber abends hat dann das Spiel doch ein Ende. Man nimmt ihn fest.
Ja. Also erst gegen 21 Uhr, als er zu Hause ankommt, steht dann bereits schon die Polizei vor der Tür. Denn Frau Neubauer hat den Täter erkannt. Dazu hat man die Leiche von Anneliese Kauner bereits entdeckt. Und da man durch den Überfall auf Frau Neubauer nun sensibilisiert ist, schaut der Arzt endlich mal genauer hin und stellt fest, dass es sich hier um einen unnatürlichen Tod handelt.
Na endlich, möchte man fast sagen. Wie geht es denn dann weiter? Bestreitet er wieder die Taten?
Nein. Vor Gericht verfolgt die Verteidigung eine andere Strategie. Olaf Däther sei froh gewesen, dass es endlich vorbei sei. Daher hatte er auch Frau Neubauer verschont.
Klar. Du hattest es zu Beginn ja gesagt, dass wir uns den Fall anhören und dann alle selbst ein Bild davon machen. Für mich ist das ganz kleine Ausrede. Ich weiß nicht, wie unsere Nachbarschaft das sieht. Schreibt uns gerne eure Meinung bei Social Media. Würde mich sehr interessieren. Aber genauso wichtig ist ja, wie das Gericht das Ganze sieht. Lisa, kläre uns auf.
Das Gericht und die Gutachterin befindet, dass das lediglich eine typische Reaktion eines so narzisstischen Selbstbilds sei, selbst in dieser Tat noch etwas Heldenhaftes zu suchen. Er sei auch nicht vermindert, sondern voll schuldfähig. Und so entscheidet das Bremer Landgericht am 22. November 2001 wie folgt. Olaf Däther wird des Mordes für schuldig befunden und erhält lebenslänglich. Dazu wird auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Und hatte die Heimtücke und die Arg- und Wehrlosigkeit dabei, wie vermutet, eine Rolle gespielt?
Ja, das war sogar sehr wichtig für die Mordmerkmale, um auch wirklich auf Mord plädieren zu können. Habgier und Heimtücke wurde hier festgestellt. Das hast du ganz richtig vermutet. Zu seinen Gunsten wertete das Gericht aber sein Geständnis und seine Reue. Däther hätte nämlich zum Beispiel auch einen der Morde zugegeben, der zunächst nicht als solcher erkannt worden war. Er war also kooperativ und hat dadurch den Prozess beschleunigt.
Und ist Olaf Däther auch immer noch in Haft?
Soweit ich weiß, ja. Er verhält sich im Gefängnis aber vorbildlich. Er arbeitet dort bei der JVA-Zeitung mit und unterstützt die kirchliche Einrichtung in der Haft. Dort in der JVA gibt es keine Beschwerden über ihn. Er unterscheidet sich laut offiziellen Stellen auffällig von den anderen Schwerverbrechern. Dennoch geht man davon aus, dass er nicht vor 25 bis 30 Jahren Strafe wieder rauskommen wird.
Oh Mann, und das alles wegen ein paar Mark. Also wie hoch war seine Gesamtbeute? Weiß man das?
Ja, die Summe wurde beim Prozess auch genannt. Warte. Ah, ja, genau. Es waren insgesamt rund 4.900 Mark.
Traurig, dass für so einen Betrag 5 Menschen sterben mussten und eine nur durch Glück einen weiteren Mordversuch überlebte.
Und ohne ihre Aussage wäre sicher noch viel mehr passiert und auch noch viel mehr unschuldige Menschen gestorben. Mhm. Der Richter meinte, spätestens nach der zweiten Tat war die psychologische Hemmschwelle bei Olaf Däther endgültig gebrochen. Er hätte weiter und weiter getötet.
Aber auch traurig, dass ein Mensch keinen anderen Ausweg mehr sah, um an Geld zu kommen.
Und auch traurig, dass die Ärzte hier ziemlich versagt haben. Sonst wäre die Mordserie ja auch schon früher aufgedeckt worden.
Auch wahr.
Alles in allem ein trauriger Fall. Ein ganz besonderer in seiner Art.
Umso besser, dass wir ihn mit in dieser Staffel drin haben. Lisa, vielen Dank für diesen Fall. In 14 Tagen geht's weiter mit Mörderische Heimat. Dann mit einem weiteren, nicht minder spektakulären Fall aus dem Bundesland Bremen. Das war's für heute. Für euch saßen am Mikrofon Shaggy Schwarz
und Lisa Kardinale. Ciao.